Es ist Freitag, der 6. Mai.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Natürlich außer über den Geburtstag von Pari Terani, die gestern Geburtstag hatte, die ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen möchte. Aber begrüßen zum Gespräch möchte ich eine Frau. Sie ist Autorin, Dramatikerin, Bestseller-Autorin. Ich bin sehr happy, dass sie da ist. Sie schreibt relevante Bücher über Gesellschaften und darüber werden wir heute natürlich auch reden. Hallo Sibylle Berg.
Hallo, hallo Micky.
Hast du kurz überlegt?
Ich habe überlegt, machen wir so öffentlich-rechtlich mit Siezen oder
mit
Titeln, Doktortitel erwähnen?
Du, ich habe letztens noch erlebt, wie Jagoda Marinic und Korbinian Frenzel im Deutschlandfunk Kultur sich einen abgebrochen haben, zum offiziellen Sie überzugehen, während sie sich privat duzen. Das müssen wir an dieser Stelle gar nicht vorgaukeln. Wir können uns einfach direkt, so wie propere Sozialdemokraten, direkt durchduzen.
Naja, oder Schweizer, ne?
Oder Schweizer, denn da lebst du ja schließlich. Mich hat es gerade nach Nürnberg beruflich gezogen. Nürnberg, wie man, glaube ich, sagt hier in der Gegend. Und da hast du gesagt, du kennst dich in der Gegend aus.
Ich habe einmal in meinem Leben vor 80 Jahren dort eine Lesung gehabt und da war so ein wirrer Patient, so ein Mann flitzte da immer rum und ich weiß nicht mehr, was er machte, oder? Und dann kam die Polizei und hat den Mann entfernt und dann wurde mir später gesagt, dass dieser Mann seine ganze kleine Wohnung voll mit Fotos von mir plakatiert hatte. Also wir kennen die Bilder, ne? Und das ist für mich Nürnberg. Also viel Spaß dort heute. Es wird bestimmt gut, es hat auch nette Menschen wie überall.
Ja, wir müssen der Transparenz halber sagen, dass wir uns heute am Donnerstagabend unterhalten, dass man das richtig einordnen kann, aber das ist auch völlig okay. Eine kurze Frage noch. Die Queen hat gerade angekündigt, dass sämtliche Gartenpartys und Stehempfänge für sie entfallen. Wäre das auch was für Boris Johnson gewesen, das rechtzeitig zu entscheiden, anstatt während des Lockdowns diese Gartenpartys zu entfallen? Wäre eine gute Entschuldigung gewesen eigentlich, oder?
Eigentlich ja, aber ich finde, es geht eigentlich weiter. Und jeder Mensch, der irgendwie über Manieren verfügt, oh Gott. Also jeder Mensch, der über Manieren verfügt, müsste eigentlich erlassen, die Gartenpartys verbieten. Gerade wenn es so irgendwie mit diesen Stöckelschuhen immer in diesen sumpfigen, morastischen Boden einsinken und dir dann so Remouladensoße übers Gesicht läuft. Als Queen ist das ein absolut unschicklicher Moment und ich glaube, sie lümmelt halt nicht in Loungechair-Kissen rum, sondern die steht dann da. Ne?
Gucken mal, wer da spricht.
Irritation im Telefonat ausgeräumt. Selenskyj lädt Steinmeier und Scholz in die Ukraine ein. Das berichtet der Tagesspiegel. Der Bundespräsident und der ukrainische Präsident haben am Donnerstag miteinander telefoniert. Sie vereinbarten, in engem Kontakt zu bleiben, heißt es. Jetzt ist Selenskyj Anfang 40, Steinmeier ist Mitte 60. Das ist so ein bisschen wie das, was man mit den eigenen Eltern vereinbart. Ne? Meinst du, die haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet und chatten jetzt miteinander? Aber dem Frieden steht ja jetzt nichts mehr im Wege. Wenn Scholz und Steinmeier demnächst nach Kiew reisen, dann ist doch endlich diese, wie sagt man so schön, Causa Leberwurst erledigt.
Eine Antwort, die ist irgendwie, dass die wahrscheinlich so Quality Time mit Paartherapeuten jetzt machen, ne? Wo irgendwie jeder so mal zu Wort kommt und einander zuhört und kommunizieren einfach.
Gewaltfreie Sprache.
Also das eine ist irgendwie reden immer gut reden und wenn man das verabredet in einer Gruppe, ist da auch schön. Das andere finde ich, ich merke irgendwie, dass ich mich wirklich jeder Meinung versuche zu enthalten, weil zum einen sind Meinungen drauf geschissen, dass es kommen und gehen zum Frühstück, zum Abendbrot und zum anderen, also mir, ich weiß nicht, wie dir das ging, oder? Vor diesem Angriffskrieg, dass nun jeder weiß und ein Experte geworden ist für alles, Gebiete, Militärstrategie, Politik, Diplomatie, alle wissen total Bescheid. Ich wusste bis davor nicht, weil davor hat ein ukrainischer Übersetzer sich gemeldet bei mir, der Grime übersetzt ins Ukrainische. Und dachte ich, Mensch, die Ukraine gibt's ja auch noch. Ich wusste nicht, welche Länder da genau angrenzen, welches gesellschaftliche System dort herrscht, also wie die leben, was die am liebsten essen, die Menschen. Das wissen jetzt alle und ich komme mir wahnsinnig doof vor. Irre doof. Und ich erlaube mir dann immer zu sagen, ich habe keine Meinung, weil ich einfach gerade so viel zu tun habe. Ich kann mir auch kein Wissen schnell aneignen, so in ein, zwei Tagen so viel Wissen wie so Menschen, die irgendwie Diplomatie als Ausbildungs-, im zweiten Bildungsweg gelernt haben.
Das finde ich eine sehr angenehme Perspektive, denn an Meinung mangelt es derzeit ja nicht. Aber auch natürlich merkt man schon, dass es viele tasten sich ja auch in der Öffentlichkeit mit ihrer Meinung auch ein wenig vor und haben dann vor allen Dingen auch eingedenk der drohenden atomaren Auslöschung ein Gefühl für die Gesamtsituation. Und da habe ich schon manchmal das Gefühl, dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn man nicht direkt sich dann Einzelpersonen rauspickt, die eine bestimmte Position vertreten, um sie direkt zu zerlegen, sondern vielleicht auch versucht, das Ganze argumentativ auseinanderzunehmen, wenn es denn schon sein muss. An dieser Stelle möchte ich kurz anfügen, dass Bundeskanzler Scholz ebenfalls angekündigt hat, dass Außenministerin Baerbock in die Ukraine reisen wird. Und Friedrich Merz twitterte unlängst, ich möchte an dieser Stelle wörtlich zitieren: Ich bin Präsident Selenskyj sehr dankbar, dass er meiner Bitte um eine Einladung des Bundespräsidenten gefolgt ist. Der Weg ist frei für persönliche Begegnungen des Bundespräsidenten und des Bundeskanzlers mit Präsident Selenskyj in Kiew. Also da ist der Papst einmal nicht im Petersdom wegen der Knie und da ist gleich Friedrich Merz. Ist er der Pontifex Merzimus? Da greift wieder das, was ich immer sage: Eitelkeit schlägt Intelligenz. Die Reise in die Ukraine war für Merz doch eigentlich im Grunde genommen ein ganz ordentlicher Auftritt, der zwar von vielen kritisch gesehen wurde, aber dennoch. Und jetzt dieser Tweet. Also, schlau ist es nicht.
Du, der wird seine guten Gründe haben. Was ja passiert ist, irgendwie, wir haben wir haben keinen Krieg. Es gibt eine Bevölkerung, die echt in der Scheiße sitzt. Und dann gibt es einfach ganz viele Politikerinnen, die jetzt da alle irgendwie sich sonnen im angesichts von einem Kriegsgeschehen und da alle versuchen zu punkten. Aber das ist ja wie immer, ne? Also da muss man sehen oder muss sagen, hoffentlich hilft's was. Das war Diplomatie. Micky, ich frage dich, wenn wir jetzt Merz wären, oder? Und auch so aussehen würden und auch irgendwie, dann würden wir das genauso machen. Er ist verzweifelt irgendwie. Also meine Vermutung ist, er war zu schlecht, um richtig bei BlackRock durchzustarten. Dann ist er in die Politik gegangen, jetzt muss er punkten, oder?
Ja, aber eine letzte Sache, das ist richtig. Und Egozentrik und Größenwahn gehört zur Politik natürlich auch dazu. Sonst würde man sich das ja meistens nicht antun. Nur muss man es sich so deutlich anmerken lassen. Ich finde, mit diesem Tweet hat er sich selber wirklich ein bisschen zerstört. Bis dahin hätte man ihm ja das ernste Interesse sogar fast noch abgenommen.
Ich weiß nicht, du musst immer, also jetzt möchte ich nicht irgendwie, ich möchte den nicht mit Trump vergleichen. Überhaupt nicht. Hey, gar nicht. Aber vielleicht ist es das, genau das, was er glaubt, dass seine Wählenden von ihm hören wollen. Und vielleicht glauben die das auch. Ja, habe ich doch immer gesagt. Merz richtet die Sache. Ich weiß immer nicht, inwieweit Politikerinnen Sachen aus Verzweiflung machen, was ich jetzt unterstellen würde, oder wirklich, weil sie irgendwas ändern wollen, oder weil sie denken in ihrer Ohnmacht der demokratischen Prozesse, sie müssen einfach ihre Wählenden abholen. Also keine Ahnung. Oh, ich bin so gütig. Wahnsinn, oder?
Da kommen wir noch zu jemand anderem, der auch gerade versucht hat, seine Wählenden abzuholen.
Blattgold.
Erste Reise nach Wiederwahl. Emmanuel Macron trifft Olaf Scholz in Berlin, das berichtet T-Online. Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt am kommenden Montag Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Gesprächen in Berlin. Geplant sei ein bilaterales Gespräch der beiden Politiker, gefolgt von einem gemeinsamen Arbeitsessen, teilte der Élysée-Palast am Donnerstag mit. Es ist Macrons erste Auslandsreise seit seiner Wiederwahl im April. Seine Partei heißt jetzt übrigens Renaissance. Toller Name, finde ich, gerade wenn es in die Parlamentswahlen geht. Die Frage ist natürlich zunächst einmal, kommt Macron wieder mit diesem offenen Hemd? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Der Brustpelz hat auch eine Renaissance.
Ja, das sah schon irre aufgeklebt aus, ne? Oder also was ich so dachte, muss der jeden Tag irgendwie genau diesen T-Shirt-Rand wegrasieren und wie weh tut es denn so nah an der Gurgel? Also das ist ja.
Das stimmt, das ist wirklich.
Schon mal überdacht. Ja, ja. Also ich meine, ich habe jetzt nicht so eine starke Brustbärenbehaarung wie er, aber auch schon recht massig. Von daher Respekt für die saubere Kantenführung.
Ich bin ja jetzt in einem Alter, in dem ich mich schon vor einigen Jahren von diesen tief ausgeschnittenen V-Ausschnitten bei American Apparel T-Shirts getrennt habe, weil ich dann irgendwann dachte, so jetzt ist es auch langsam mal gut. Mit der entsprechenden Brustbehaarung, die ich nicht habe in dem Maße, wäre das ja vielleicht doch nochmal irgendwie auch für mich eine Art Renaissance, da nochmal anzugreifen. Bin ja genauso alt wie Macron.
Du kennst Bernhard Henri Lévy, den großen Philosophen und der hat das aber knüppelhart. Ich meine, der ist jetzt wahrscheinlich 99 und zieht durch. Also ich denke, du Alter, so Age-Shaming ist scheiße. Die sollen alle rumlaufen, wie sie wollen. Gerade als irgendwie fast abgeschmierter Neupräsident. Hey, du, das ist doch wurscht. Der ist eh bald weg dann und muss jetzt einiges kompensieren.
Unterm Radar.
Verordnung der Regierung, Recht auf schnelles Internet beschlossen. Das hat die Tagesschau gemeldet und diese Meldung ist für mich fast ein bisschen untergegangen. Nach einem Kabinettsbeschluss hat künftig jeder Bürger in Deutschland ein Recht auf schnelles Internet. Das soll die digitale Teilhabe für alle sicherstellen. Der Opposition reichen die Vorgaben nicht aus. Also das bedeutet, demnächst muss das Internet eine Rate von mindestens 10 Megabit pro Sekunde haben und im Upload 1,7 Megabit pro Sekunde. Das ist natürlich insofern auch ein tolles Thema, als wir uns heute gerade hier irgendwo zwischen Nürnberg und der Schweiz mit dramatisch schlechtem Internet auseinandersetzen müssen. Trotzdem die Frage, dass das Ganze jetzt im Grundgesetz verankert ist, ist es jetzt schon soweit? Ist das WLAN des Menschen ist unantastbar? Ist das jetzt die Frage, mit der wir uns künftig auseinandersetzen müssen? Ist die Edge-Verbindung schon der Beginn körperlicher Versehrtheit? Wo sind wir da angekommen?
Das hat da auch wieder was Lustiges, weil ich weiß nicht, ob du dich entsinnst als älterer Jahrgang, sprich irgendwie das so 3 Jahre her oder so. Da gab es so einen tollen Energiewende-Slogan im Fernsehapparat, falls du noch sowas hast, dass es Deutschland geht voran.
Ja, richtig.
Und dann dachte ich, okay, ja, da, also sehen wir jetzt, wie Deutschland vorangegangen ist. Und ich denke, dass Deutschland jetzt flächendeckend erkannt hat, zum einen, dass es Internet gibt, finde ich eine tolle Leistung. Ich begrüße das. Zum anderen irgendwie, um jetzt mal wieder von meinem Lieblingsthema zu reden, von mir, habe ich ja ein Crime irgendwie, was vor 3 Jahren rauskam, irgendwie die schöne Idee gehabt, dass eigentlich flächendeckend jedem Bürger, jeder Bürgerin ein Handy vom Staat verordnet wird, also zugedacht wird. Jeder hat das Menschenrecht auf ein Handy, ein Endgerät, oder? Das ist natürlich unabdingbar, wenn du die Menschen komplett überwachen willst, oder? Sagen wir einfach mal, irgendjemand wollte das. Sagen wir nicht wer. Wahrscheinlich russische Hacker, oder? Dann geht das ja nicht, dass irgendwie in Unna irgendwie die Menschen völlig unterm Radar fliegen. Das geht nicht. Die könnten ja irgendwie wilde Grillpartys mit Anarcho-T-Shirts dort abhalten.
Aber ohne Queen, das haben wir ja jetzt festgestellt, die kommt ja nicht. Die sagt, also Grillpartys sind nichts für mich mit meinen Stilettos.
Grillpartys hat sich, glaube ich, nicht erwähnt. Also wenn da ein guter Stuhl bereitsteht, die Anarchos irgendwie hübsch geputzt sind und es keine tropfenden Soßen gibt, warum nicht? Warum nicht einfach
aber,
mal?
Aber diese Diskussion, die da jetzt aufgemacht wird, also wenn das jetzt wirklich zu einer Art Grundrecht wird, denn so fühlt es sich ja an. Du hast ein Recht auf schnelles Internet. Also es gibt ja die Maslow'sche Bedürfnispyramide, die ist ja allen weitestgehend bekannt. Also am untersten Ende, am Sockel, physiologische Bedürfnisse, dann Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse. Ganz oben erst die Selbstverwirklichung und die Transzendenz. Und wo ist dann jetzt stabiles WLAN da zu verorten? Und das auch im Vergleich zu den Krisen, die es gerade in der Welt gibt. Blicken wir in die Ukraine oder Jemen. Ist es eine obszöne Art des Bedürfnisses, was da gesetzlich verankert ist, oder ist es in unserer westlichen Welt einfach also so nicht mehr wegzudenken, dass man sagt, ja, das ist Also es kann jetzt nur noch von Elon Musk torpediert werden, der Twitter gekauft hat.
Irgendwie gibt es nicht auch ein Grundrecht auf Arbeit und Wohnen und gab es nicht mal irgendwie so ein Menschenrecht auf Privatheit? Und das ist ja irgendwie, das ist mein Lieblingsthema, ne? Und natürlich irgendwie ist es ja so, dass immer mehr Zeug auch teilweise komplett sinnlos, außer für die, die dann die entsprechenden Dienste herstellen, digitalisiert wird. Wir digitalisieren alles und du kannst ja wirklich in absehbarer Zeit ohne ein Endgerät nicht mehr funktionieren. Du kannst dann nicht mehr irgendwie ein Ticket kaufen oder dich in irgendeinem Bürgeramt.
Das haben wir ja beim Impfnachweis auch gemerkt, ne? Also gerade eben, ganz aktuelles Thema. Also mit einem papierenden Impfpass hast du schon schwer gehabt mitunter.
War schwierig, da konnten sie immer so die durchgedrückten Ränder nicht richtig lesen. Aber das ging gerade noch, oder? Aber ich meine, guck dir wirklich an, wie viel ohne Endgerät bald nicht mehr geht. Ich habe jetzt hier eine Bank um die Ecke und nicht, dass ich jetzt kulturpessimistisch irgendwie meine Einzahlzettelchen irgendwie zur Bank brächte. Ich bin da einfach nur hin und die sagten mir, wir sind eine bargeldlose Filiale. Und dann dachte ich, hey, what the fuck, was macht denn eigentlich eine Bank ohne Geld? Was ist denn euer Business? Was ist denn das Kerngeschäft so? Langes Gelaber, kurzer Sinn ist, du kannst einfach irgendwann in absehbarer Zeit nicht mehr die Arbeit, die an dich ausgelagert wird von Ämtern und Diensten und so, die musst du jetzt alles selber leisten ohne Bezahlung und das kannst du bald ohne Netzanschluss nicht mehr tun. Deswegen, es ist nicht ein Grundrecht, es ist ein Grundrecht der Politik, dass irgendwie alles so schön die Arbeit anderer erledigen mit ihrem scheiß Internet.
Dann bleiben wir doch gleich mal bei dem scheiß Internet in gewisser Hinsicht.
Ganz weit vorne.
Ich zitiere nur die FAZ, denn die schreibt Abfuck für alle. So überschreiben sie einen kleinen Abriss über dein Buch RCE, das jetzt gerade eben rausgekommen ist. Übrigens vielen Dank, dass du es mir geschickt hast. Also es ist erstmal, finde ich, ästhetisch schon mal sehr schön, wie alle deine Bücher. Aber es ist auch, sind wie viele Seiten sind es? 600? Sind es 600 Seiten?
Ach, wollen wir das sagen, um jetzt die Hörerin irgendwie zu verblasen?
Wir haben ein sehr lesefreudiges Publikum. Die schätzen sowas sehr. Also die verschreckt man nicht mit 600 Seiten. Die sagen höchstens, oh, da war es aber faul. Das hätten auch 1000 sein
dürfen. Okay, es sind 700. Davon sind aber 30 ein Glossar, wo ich so Tech-Sachen erkläre, weil wenn ich was mag, dann ist es Sachen erklären.
Und diese Welt, über die du da schreibst, die du entworfen hast, da spricht man, glaube ich, im Allgemeinen über eine Dystopie und phasenweise weiß man auch gar nicht mehr genau, was ist jetzt Wirklichkeit, was ist jetzt Fiktion. Also ich versuche den Inhalt mal so zusammenzuraffen. Die Regierungen haben die Infrastruktur, das Gesundheitssystem, sogar die Polizei privatisiert. Der größte Teil der Bevölkerung ist verarmt, arbeitslos und zieht sich zurück. Nur die Computerbranche beschäftigt noch Leute. Keiner macht mehr Urlaub. Das eingeführte Grundeinkommen ist ein Witz. Ein Punktesystem für ökologisches Verhalten verteilt warmes Wasser und Energie. Nanobots untersuchen und reparieren den menschlichen Körper für die, die es sich leisten können. Die Menschen tragen in jedem Alter Windeln, Betten teilen sie sich in Schichten im Work, Sleep, Place. Das klingt fürchterlich, ist aber, wenn man sich zum Beispiel mal die Arbeitsbedingungen von Amazon-Mitarbeitern anguckt, ja gar nicht mehr so weit von der Realität entfernt. Trotzdem jetzt mal die Frage, sind wir alle nur noch Marionetten und unsere Fäden sind Glasfaserkabel oder?
Ja, ich weiß nicht, wer das zusammengefasst hat. Es stimmt auch alles so nicht. Also das
war der NDR. In diesem Fall habe ich den NDR zitiert.
Also okay, die müssen ja auch immer Geld verdienen. Vollen Respekt für euch und müssen dann solche fetten Bücher überfliegen, wo sie wahrscheinlich 10 Stück davon auf dem Tisch haben. Also das ist so nicht. Darum geht das Buch nicht. Das erste Buch, also es wird eine Trilogie. Das ist jetzt der zweite Teil. Der erste Teil war Crime Brainfuck und der spielte eigentlich fast ausschließlich stellvertretend für die westliche Welt in England. Und da ging es eigentlich so um die Auswirkungen, um die ganz plastischen, praktischen Auswirkungen von Überwachung, Technik, Digitalisierung und zugleich dieses Arm-Reich-Gefälle, die es alles gab, als ich das geschrieben habe. Manche Sachen noch in der Beta-Version, da war aber nichts mit Nano-Sachen, sondern wirklich so, was ich in Monaten in England rausgefunden habe. Also wie große Teile der Bevölkerung, die es eben wirklich nicht mehr braucht. Man weiß das hier, der Norden von England, wo irgendwie kaum einer hinfährt. Die braucht es einfach nicht mehr. Die brauchte es mal bis Thatcher, dann wurden die dort irgendwie einzementiert und können jetzt aufs Aussterben warten. Und so das Buch handelte eben von einer Gruppe Jugendlicher, die darauf keine Lust mehr hatte, auf dahinsiechen in ihren Gegenden dort und als einzige Hoffnung ein bisschen Crime-Musik zu hören. Endete aber alles in allem in dem Gefühl, was viele jetzt haben. Und zwar in so einer achselzuckenden Überforderung und ein bisschen eine Hoffnungslosigkeit. Ich weiß nicht, ob du das auch so merkst, aber es sind irgendwie Menschen, die sagen, ich kann ja noch nicht mal mehr irgendwohin auswandern. Es ist ja überall gerade eigentlich eine Dauerkrise, oder?
Na, alle wollen ja gerade nach Kanada. Also eigentlich überlegen alle, ob sie irgendeinen Kanadier kennen oder vielleicht doch noch irgendwo eine kanadische Staatsbürgerschaft ausgraben können, um dahin zu flüchten. Und die anderen Krisen, die du gerade schon angerissen hast und in England verortet hattest, die merken wir ja unter anderem in Europa, ja auch gerade in Frankreich, also wo Le Pen ja immerhin 40% bekommen hat, die kommen ja auch nicht von ungefähr, sondern die haben ja auch viel mit dem zu tun, was du in deinen Büchern beschreibst. Eben genau dieses Gefälle von Arm und Reich und dieses nicht nur geografisch an den Rändern leben.
Ja, richtig. Mir ging es so nach diesem etwas tristen Ende, oder sagen wir mal nicht trist, sondern einfach, okay, das ist es jetzt, wir warten jetzt aufs Aussterben. Als ich das so schrieb, dachte ich irgendwie, ich will das so nicht stehen lassen, weil das ist meine Verfassung gerade, ich habe da keinen Bock drauf. Und da entstand dann der Gedanke, ich mache jetzt eine Fortsetzung, oder? Und so wie man es in Serien macht mit einem ordentlichen Spin-off, wurden dann so eine Gruppe von Hackern, die als Nebenfiguren auftauchten, irgendwie wurden zu Haupthandelnden, die genau in dem sitzen, in dem eigentlich, ich würde mal großkotzig sagen, die Welt sich gerade befindet. Ne? Also von den Klimakatastrophen angefangen zu der Katastrophe, dass irgendwie Bevölkerungen auseinandersplitten, keiner mehr irgendwie weiß, was sind eigentlich Diskussionen, Austausch, Debatten, das gehörte mal zu demokratischen Prozessen und zwar nicht nur zu denen, sondern auch zu Wissenschaft, die ja auch irgendwie mal eine These hindallert und dann kommt jemand mit einer Gegenthese und so entwickelt sich irgendwie die Welt weiter, oder? Das ist flächendeckend.
Das war der Wunsch.
Das war mal der Wunsch und das hat ja auch irgendwann mal funktioniert und dann so in meiner dumpfen kleinen Erklärung oder in meinem Bewusstsein hat das eigentlich mit 9/11 begonnen. Auf einmal gab es einen neuen Feind. Hurra, ein Feind. Es ist eine Religionsgemeinschaft. Super, die hassen wir jetzt alle. Die sind schuld. Und dann gab es permanent Terror. Und da fing es an, eigentlich für mein Gefühl auseinanderzudriften, dass Menschen sich nicht mehr unterhielten oder austauschen, sondern begonnen haben, sich anzuschreien. Was, glaube ich, auch mit diesem Aufmerksamkeitsschwund durch den Segen des Internets zu tun hast. Also wenn du pausenlos irgendwelche Alert-Buttons hast und Chat-Nachrichten und dein Feed pflegen musst und dann irgendwie noch ein paar Bilder schießen musst, dann verlernst du einfach irgendwas mal in Ruhe zu Ende zu denken. Und das ist das irgendwie.
Naja, und so eine Anklagungspopularität ist ja auch etwas, was heutzutage sehr gut kommt, ne?
Ich glaube, das ist so die Verzweiflung, dass einfach uns allen das Hirn schwimmt und wir merken, irgendwas läuft schief. Also das häuft sich ja. Also so von diesem alten Standard irgendwie, Kapitalismus kennt nur Krise oder Wachstum. Wir haben jetzt doch viele begriffen, dass mit dem Wachstum ist jetzt mal fertig. Also das geht nicht weiter, wenn wir nicht irgendwie jetzt diesen Ast, auf dem wir hocken, durchsägen, was Kapitalismus macht, weil die waren eine Zeit lang gut und es ging allen ein bisschen besser und jetzt fängt es an, rapide bergab zu gehen, eben mit irgendwie.
Ganz kurze Frage, denn dieses Buch, wir haben leider viel zu wenig Zeit, um dieses Buch zu besprechen, merke ich gerade, aber trotzdem, dieses Buch ist ja nun auch durchaus, sage ich mal ganz vorsichtig, internetkritisch, ne? Was die Internetriesen angeht beispielsweise, aber ist denn das, was wir jetzt gerade erleben? Also beispielsweise ein Elon Musk, der der Ukraine seine Starlink-Satelliten zur Verfügung stellt und auch soziale Netzwerke, Insta-Stories, Tweets, die dazu führen, dass die Solidarität mit der Ukraine, dass die Emotionalisierung, die positive für die ukrainische Sache hochgehalten wird. Ist das nicht auch ein, ich wähle jetzt mal dieses Wort, auch ein Triumph, ein Segen des Internets, den man gar nicht für möglich gehalten hätte, vielleicht auch zu dem Zeitpunkt, als du dein Buch geschrieben hattest?
Du, ich möchte überhaupt nicht von irgendeinem Segen reden, den das Internet garantiert hat. Es hat aber, glaube ich, fast mehr Nachteile, weil Elon Musk rettet die Welt nicht. Elon Musk tut irgendwie, was Kapitalisten tun. Der ist darauf bedacht, sein Kapital zu vermehren. Ich würde mal ganz steile These...
Das gelingt mir auch ganz gut.
Das gelingt ihm ziemlich prächtig und... Was du gerade neben dem positiven Aspekt der Solidarisierung ansprichst, ist es aber auch wieder so, dass man weiß, irgendwelche Nachfragen zu irgendwas, was jetzt mit Waffenlieferungen zu tun hat, oder ist denn Krieg wirklich geil? Und das, dann bist du sofort wieder aus dem Diskurs ausgeschlossen von einer Seite, oder? Und es, also ich glaube, es zerstört die Köpfe viel mehr gerade, als es was bringt. Und das glaube ich. Eben das, warte mal, jetzt finde ich wieder einen eleganten Bogen. Darum geht es im Buch. Also, dass ich mich dann fragte irgendwie, wie kann man jetzt die Welt retten? Wie geht das überhaupt noch? Also, wir haben 1000 Brandherde.
Ja.
Menschen schnallen sich irgendwie auf Bäume, irgendwie im Hambacher Forst, werden runtergepflückt, kommen zu Tode. Parallel irgendwie, es ist ja nicht nur die Ukraine, die einen Krieg hat. Es sind ja irgendwie permanent Kriege, permanent, jetzt haben wir Inflation noch obendrauf. Die gute Stimmung wird kippen, wenn dann alle irgendwie für den Frieden frierend in ihren Buden hocken im Winter. Und also es ist ja so eine Abfolge von auch immer mehr, was so unter dem Radar läuft. Weißt du, so irgendwie, da ist eine Finanzkrise, da ist irgendwie, sind Politikerinnen, die irgendwie sich bereichert haben. Das sind Pandora-Leaks, Panama Papers, wie sie alle heißen. Und du hockst da in der Mitte und sagst, was jetzt? Was mache ich jetzt, oder? Und eigentlich war das Buch jetzt der Versuch einer literarischen Utopie, einer schönen Weltrettung, die eben einfach so mal ein bisschen das zusammenfasst oder nach einer Ursache sucht. Gegen wen könnte man denn sein? Und ich kam dann drauf, dass eigentlich alle schlauen Leute, mit denen ich sprach, alle Wissenschaftlerinnen, immer so zu einem Endpunkt gelangen. Die sagen dann, es ist eine Systemkrise. Also das alles wird bedingt durch ein System des Raubbaus am Planeten und an Menschen, an Arbeitskraft. Und das ist unser System und das funktioniert nicht mehr. So, und jetzt ist einfach keine neue Idee da und auch nicht die, auch so irgendwie alle demokratischen Prozesse, wie irgendwie wir verhandeln jetzt ein paar Jahre, dann machen wir in 30 Jahren irgendwie einen Kohleausstieg, in 40 Jahren steigen wir irgendwie aus was anderem aus, dann machen wir grüne Fonds und in der gleichen Zeit wird irgendwie Wasser als Fondsteilchen zugelassen und wird jetzt gehandelt an den Börsen. Also neben denen, dass unser Wohnraum an den Börsen verhandelt wird, oder? Und die Auswirkungen merken wir alle. Da dachte ich irgendwie, ich gebe jetzt mal eine völlig utopische, literarisch freie, tolle Antwort, wie das gehen kann. Und zwar mit dem Segen des Internets. Deswegen brauchen wir unbedingt schnelles Internet. So.
Das haben wir heute übrigens beide festgestellt. Wir kommen zum Schluss, denn die Zeit rennt uns leider wirklich komplett weg und ich bedauere das sehr. Ich klinge schon wie Markus Lanz, wenn ich jetzt sage, du musst mir versprechen, unbedingt nochmal wiederzukommen.
Ich habe dich zugelabert jetzt. Oh Mann, weil ich
habe ja auch darum gebeten, zum Schluss, weil wir eh schon so im dystopischen Bereich sind und eine alternative Gesellschaft entwerfen, komme ich noch hierzu.
Was ist denn da schiefgelaufen?
The Guardian meldet, Italy, Rome residents impose curfew after spate of wild boar attacks. Nightly restriction in north comes as woman says boar was on top of my head during encounter on Sunday. Also um das kurz zusammenzufassen, in Rom gibt
auf
es...
Auf dem Gesicht sitzen.
Das
nur.
Nicht Wahnsinn?
Komische
genau,
Bilder.
Ein Wildschwein hat sich auf mein Gesicht bzw. auf meinen Kopf gesetzt.
Das dachte, es erregt die Frau. Meine Güte, es hat Pornos geguckt.
Aber ist es jetzt wirklich statt Planet der Affen haben wir dann demnächst Planet der Wildschweine? Also Also in Rom übernehmen die Wildschweine und es gibt jetzt eine Art Ausgangssperre in Rom, weil dann irgendwann die Wildschweine auftauchen abends und die Leute angreifen. Das gibt's ja in Thailand auch mit wild gewordenen Affenbanden, die teilweise ganze Straßenzüge und Wohnviertel übernehmen. Und in Italien sind es die Wildschweine. Was ist mit der Schweiz? Wer übernimmt in der Schweiz? Was sind das? Sind das Murmeltiere?
Erstmal dachte ich irgendwie, die Ausgangssperre ist jetzt für Wildschweine und finden die das cool?
Nach Corona kommt direkt das Wildschwein, ne, für die Ausgangssperre als Begründung. Irgendwas ist ja immer.
In Israel, in Haifa, fing das an, dass diese Wildschweine auf einmal so die Schnauze voll hatten, weil durch ihr Gebiet, durch ihr Wohngebiet wurden Straßen gelegt. Wir wissen das, wie die Menschen sind.
Ja.
Wachstum,
ja.
Wachstum, oder? Und jetzt rudeln die da in der Stadt rum und die Menschen haben sich eigentlich relativ cool daran gewöhnt. Also so, und das finde ich toll. Also wir sind eh alle vereinsamt, unglücklich und so ein Wildschweinchen, mit dem man reden kann und das sich ab und zu mal auf einsetzt, finde ich jetzt nicht das Schlechteste. Also vielleicht muss man auch so kurz mal irgendwie, hey, wir kommen zurück zum demokratischen Diskurs irgendwie, Empathie, sich in das Gegenüber versetzen, das Wildschwein denkt, hier war ich doch mal zu Hause, jetzt komme ich mal wieder oder ich besuche die mal, die da jetzt wohnen statt mir. Und die kommen vielleicht nicht in feindlicher Absicht, sondern wollen einfach ein gutes Gespräch führen.
Dann wollen wir da mit positiven Blick auf die auf die Schweine das für heute dabei bewenden lassen. Liebe Sibylle, so viel kann ich sagen. Wir hatten es heute am Anfang, das werden die Hörer und Hörerinnen nicht merken, wir hatten es heute am Anfang wirklich nicht leicht, internetbedingt. Insofern ist das schon eine wunderbare Meta-Pointe für dieses Gespräch. Ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst mal wieder bei uns zu Gast wärst. Dann werden wir all das fortführen, was uns heute teilweise aufgrund der Technik torpediert worden ist. Aber ich bin zuversichtlich, das kriegen wir auch noch hin. Und wäre mir eine große Freude. War sehr schön und ich möchte nochmal auf das Buch RCE verweisen, das jetzt erhältlich ist und das sehr spannend ist zu lesen. Und auch gar nicht so dystopisch wie oder hoffnungsvoller als Grimm. Das ist ja auch schon mal was, oder?
Und viel, viel lustiger, glaube ich auch. Ich habe viel gelacht und am Ende geweint. Alle irgendwie weinen am Ende. Aber vor Glück, oder? Ist doch geil. Und ich fand es auch gut, dass wir unser erstes Mal so hatten, wie das eben ist. Zwischen Menschen, es ruckelt ein bisschen und dann wird man gut Freund, ob Wildschwein oder Mensch. Ich finde das sehr gut, Micky. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Die
danke,
Amis würden jetzt sagen, thank you for having me. Dankeschön. Schön, schönes Leben noch.
Ciao,
bis bald.
Gut.
Tschüssi.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.